Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Unsere letzte Folge ist gut angekommen.
Ja.
Habe ich gemerkt.
Also, hast du mir erzählt, ich bin...
Sehr positive Resonanz. 4 Heiratsanträge, 2 Erbschaftseintragungen. Also die Heiratsanträge musste ich ablehnen.
Ach, ich dachte, die waren für mich. Oh Mann.
Nee, im Ernst. Klar, jetzt also nicht Tonnen, aber ich habe mittlerweile eigentlich immer so im Schnitt sowieso 10 Hörerkontakte pro Woche.
Cool.
War hier einmal da. Also jetzt waren ja auch am Samstag beim Dinner... Waren ja auch ein paar Hörer oder dann trifft man bei Anja im Laden wen oder so oder die Insta sonst wie. Und dann merkst du, wenn dann mehrfach irgendwie so das Wort sehr lustig oder komisch oder so fällt, dann merkst du, dass die Leute unseren Humor da geteilt haben. Aber unter dem eigentlichen Blogbeitrag zu der Folge hat niemand kommentiert. Also ich glaube, niemand konnte da mal so runterschreiben. Habe ich alles gewusst.
Stimmt.
Super, ganz gut. Und auch meine Vorhersage, dass die Bonus-Super-Klugscheißer-Frage, die einem auch Google nicht beantwortet, ist ja mittlerweile sehr selten, dass Google einem Fragen beantwortet.
Ja,
hat keiner gelöst. Ich kann das kurz auflösen. So wichtig ist es eigentlich gar nicht. Aber also die Schaumweinappellation, die keinen süßen Wein kennt, wo du also mit 51 Gramm Restzucker sozusagen die Herkunftsbezeichnung nicht mehr tragen darfst, ist die Franciacorta, der berühmteste Erzeuger, ist Bella Vista und die machen tatsächlich einen Wein namens Nektar mit Strich 50 Gramm Restzucker.
Was bei Nektar auch schon relativ klar.
Ja, finde ich auch.
Plubbert ins Glas.
Fand den aber ganz gut, als ich ihn getrunken habe, wobei fairerweise auch ich bin nicht so immun gegen diese Romantik sozusagen. Wir haben den getrunken, halt im Restaurant, okay. In der Franciacorta, ja, okay. Zum Dessert, ne? Ja. Und ich musste ihn nicht bezahlen. Aber ich fand trotzdem, dass die 50 Gramm Restzucker diesen, ja, glaube ich, auch 40 Monate auf der hohen Hefe gelegenen Wein nicht ruiniert, sondern das ganz gut passt.
Nicht schlecht.
Soweit die Nachwehen dazu. Ich würde sagen, wir würfeln mal und stell fest, ich habe keinen Würfel.
Wo ei, ei, ei.
Ich muss den Würfel suchen.
Und ich habe so einen Durst, da müssen wir jetzt noch auf den Würfel warten. Eieiei.
Dann hat wieder jemand weggeräumt, ich sage jetzt nicht wer.
Sind die Kinder. Immer die Kinder.
Sind immer die Kinder.
Also nur, falls uns seine Frau zuhört.
Da ist einer. 6.
Es ist ja nichts.
3. Sehr schön.
Ja, dann kriege ich hoffentlich jetzt was zu trinken und kann dann noch immer zuhören.
So, wir trinken Cabernet Sauvignon 2005 vom Weingut Grenzhof Fiedler im Burgenland, Neusiedler See. Schauen wir mal.
Ah, das höre ich schon. Das höre ich schon, das ist ein Wein. Weißwein.
Du hattest Durst, ne?
Blubbert mit 9 Grad ins Glas. Ich höre auch deutscher Riesling. Leicht süß.
Sascha, bitteschön.
Dankeschön.
Zum Wohl. Zum Wohl.
Mach ich ja mit allem daneben.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich den direkt aus dem Lagerschrank geholt habe. Das hat der Sascha mitbekommen. Der Lagerschrank hat 16 Grad, ist kein Weintemperierschrank. Also wird es wahrscheinlich kein trockener Riesling sein. Ich setze die Geschichte vom letzten Mal ein bisschen fort heute sozusagen. Dahingehend, dass ich beim letzten Mal ja ein Plädoyer dafür gehalten habe, dass man sich nicht irgendwelches Wissen reinbimsen soll, das recht nicht irgendwelches Profi-Wissen. Und habe das dann in der Postproduktion gehört und erst befürchtet, man könnte da jetzt den Schluss ziehen, dass ich jetzt ein Plädoyer dafür halten wollte, dass man gar kein super Profi-Wissen anhäuft, wenn man nur Wein trinkt. Das ist aber Quatsch. Natürlich es gab auch keinen Kommentar in die Richtung. Ich glaube, dass das schon klar war. Ich bin ein großer Fan davon, wenn man als Weinfan auch ganz, ganz viel über Wein weiß. Auch Dinge weiß, die man selber nie anwenden wird, weil es natürlich, wenn es ein Hobby ist, ne, ich bin halt nur der Meinung, dass man es sozusagen aufliest, wie es am Wegesrand liegt, auf der Reise durch den Wein. Für die allermeisten von uns ist das verbunden mit Besuchen im Weingut. Du bist ja gar nicht so oft in Weingütern, weil du so wenig deutschen Normalo-Wein kaufst, sozusagen. Ja, ist ja so. Aber ich glaube, die allermeisten unserer Hörer besuchen regelmäßig Weingüter. Und was mir unheimlich geholfen hat, war, irgendwann so ein paar Leute zu haben, denen man vertraut, die man dann anruft, wenn man mal wieder irgendwas im Weingut gehört hat, weil leider im Weingut halt auch wahnsinnig viel Blödsinn erzählt wird. Märchen.
Ich freue mich natürlich über Einladung von Weingütern, falls jemand zuhört. Ich komme gerne vorbei. Nein, war ein Spaß.
Und, also. Wieso Spaß? Nehmen Sie da an.
Ja.
Und wir haben schon mal drüber gesprochen, über Jörg Tarnisch haben wir Wein von ihm verkostet, dass der jemand ist, der mir immer sehr, sehr viel geholfen hat. Aber Jörg sitzt da ein bisschen auch in seiner Moselblase sozusagen und ist ja ein Jahr jünger als ich. Der ist nicht nach der Lehre erstmal 3 Jahre durch die Welt irgendwie und war in Neuseeland und hier und da. Das heißt also, sein Wissen ist tatsächlich dann jetzt irgendwann auch so begrenzt in dem Sinne. Und deswegen habe ich noch ein paar andere Leute und einige habe ich sogar schon mal erwähnt. Und ich wollte ein bisschen was über die erzählen und auch über Quellen, aus denen sich mein Weinwissen speist, die sozusagen auch öffentlich zugänglich sind. Also eine nicht öffentlich zugängliche Quelle ist auch dabei, aber fangen wir mit einer öffentlich zugänglichen an. Meine Lieblingslatzhose habe ich ihn genannt. Ich habe ihn schon mal erwähnt, Harald Steffens vom Weingut Steffens Kess in Rheil an der Mosel, macht nämlich einen Blog, Bildergeschichten aus dem Weingut Steffens Kess. Da kann man ein bisschen was über Bio-Weinbau lernen. Da sieht man auch lustige Filmchen, legendär, das ist schon bestimmt 15 Jahre alt, muss man suchen, findet man aber wohl, ist dieses Video von ihm gedreht, mit dem Schlauchboot paddelnd durch seinen eigenen Keller und dabei dann den Kopf einziehen müssen, weil das Wasser so hoch steht. Ja, das, ja. Und überall schwimmen Tanks. Und er hat aber noch totalen Galgenhumor, weil die sind wenigstens so hermetisch, dass da kein Moselwasser reingeht. Der Wein wird nicht verdünnt. Aber ansonsten steht da nichts mehr, das schwimmt alles. So. Weil er eben direkt an der Mosel liegt. Das war ein sehr witziges Video, hat dem Blog auch eine gewisse Bekanntschaft gebracht.
Verstehe.
Und Harald ist jemand, der mir ganz viel natürlich über Bio-Weinbau auch immer wieder erklären kann. Aber bei Harald ist es auch, und das tut einem fast ein bisschen weh, weil es ihm, ich sag mal, auch so ein bisschen seinem Erfolg im Weg steht. Harald leidet wie kaum ein anderer Mensch unter Intoleranzen gegen Gärnebenprodukte, also Histaminintoleranz und den ganzen Kladderadatsch. Und das führt dazu, dass er selber alle seine Weine rein Zuchthefe vergärt, weil jegliche Form von Spontangärung ist für ihn ganz schwierig und er sagt, ich will auf jeden Fall Weine machen, die ich selber trinken kann. Das ist die Maxime. Und dann ist er eben als einer der allerersten Bio-Winzer, als weltweit auch einer der ersten Bio-Funktionäre und so weiter oder Bio-Weinbau-Funktionäre, ist er halt auch ein ganz, ganz ehrlicher Mensch. Das heißt, es gibt auf meinem Blog und ich glaube auch in meinem Buch ein Foto von Reinzuchthäfen. Das ist halt bei ihm entstanden, weil er der Einzige ist, der sagt, hier, du brauchst ein Foto von Reinzuchthäfen, klar. Hier. Und dann geht er halt da irgendwie an den Schrank und holt dir die 3 Packungen und sagt, such dir eine aus oder mal alle 3 und erklärt dir auch, welche wofür ist oder sowas. Ja. Dazu kommt, dass er lieber trockenen als süßen Wein trinkt und deswegen sehr viel trockenen Wein macht. Diese klassischen süßen Moselchen gibt es da nicht so viel und deswegen macht er sehr schlanke, sehr präzise, wie ich finde, trockene Moselrieslinge. Dann liegt er auch noch in so ein bisschen, ja, Niemandsland wäre gemein gegenüber den Winzern, die in Rheil sitzen, aber das ist halt nicht Molitor-Land und das ist nicht Krümmland und das ist nicht Egon Müller-Land und das ist auch nicht, Heimann Löwenstein oder Clemens Buschland, sondern das liegt so ein bisschen so dazwischen. Da sind ein paar Bekannte für Insider, aber so für die breite Masse ist das noch so der Teil, wo man vielleicht das Moseltal verlässt, auf die Autobahn geht und dann bei Kastel wieder runterfährt, bei Wittlich dann von der Autobahn ab. Und deswegen, ja, gibt es viele Leute, die eben so sagen, ja, die sind so reinzüchtig, die Weine. Okay. Also gerade Kollegen schätzen seine, also nicht Kollegen von mir, sondern seine Kollegen, gerade in Winzerkreisen, gelten seine Weine eigentlich als was besonders Gutes. Also Tipp für jeden, der sich ein bisschen mit solchen Dingen beschäftigen will, ist das Weinblog Bildergeschichten aus dem Weingut Steffens Kess. Ich habe jetzt heute keine URLs aufgeschrieben. Der zweite, den ich auch gerne anrufe oder der mir viel erklärt hat, der hat keinerlei Blog etc., das ist Peter. Peter habe ich angerufen und der hat mir nochmal bestätigt, was ich damals über Schwefel erzählt habe, über Schwefel als Schönungs- und Klärungsmittel und so weiter. Der hat alles gemacht, was man sich so vorstellen kann. Also der war Kellermeister an Spitzenweingütern, Gut Hermannsberg, als es noch nicht Gut Hermannsberg hieß. Ich glaube, er war der letzte Kellermeister der staatlichen Weinbaudomäne, wie auch immer die hieß. Hat aber auch eine Genossenschaft geleitet und hat auch mal so ganz groß Kellerei-Sachen gemacht. Und von ihm habe ich mal eine Geschichte gehört, die fand ich so irre, dass ich sie mir merken konnte. Und die hat jetzt gerade komplett nichts mit dem zu tun, was wir eigentlich erzählen. Aber hat mir mal erzählt, wenn du Dornfelder industriell produzierst, also große Tanks, und dann machst du das mit Maischeerhitzung, 80 Grad ist ein bisschen wie Marmelade kochen. Dann hast du hinterher, wenn du das dann abpresst, einen pechschwarzen Most. Und wenn du den dann in die Gärung schickst, ohne was zu machen, dann kommt da ein hell-lachs-zartfarbener Rosé bei raus.
Echt?
Das könntest du als Weißherbst verkaufen. Und unten im Tank kannst du mit der Schaufel die ausgefallenen Farbstoffe rausholen. Weil es einfach in der Weinchemie so eine Formel gibt, dass wenn die Farbstoffe, die Gerbstoffe im Verhältnis X zu X überwiegen, dann passiert in der Gärung Folgendes, dann reagieren, also, oder dann ketten sich die Farbstoffe aneinander. Polymerisation ist, glaube ich, das, oder Polymerisierung, eins von beiden. Ist das Fachwort dafür? Also es bilden sich noch langkettigere Polyphenole und die sind dann nicht stabil, die fallen dann aus. Und komplett. Und wenn du das verhindern willst, dann tust du Tanninpulver dazu. Oh. Wenn das Verhältnis Tannin zu Farbstoff wieder im Lot ist sozusagen, dann reagiert diese Menge an Farbstoff eben lieber mit dem Tannin, bildet auch ein langkettiges Polyphenol, aber das ist stabil, sehr dunkel und bleibt im Wein, fällt nicht aus.
Okay.
Und fand ich eine irre Geschichte. Ja. Und es ist wohl so, wenn du jetzt nicht gerade Spätburgunder machst, sondern bestimmte andere Rebsorten, dann musst du das auch gar nicht erst aufkochen, sondern dann gehört es zum klassischen Winzerhandwerk, dass du, bevor du das in die Gärung schickst, einfach mal eine kurze Laboranalyse, mal kurz ein paar Werte. Und wenn das dann nicht stimmt, und deswegen, so kam er nämlich drauf, wenn du Winzer besuchst, kriegst du leider auch bei vielen Winzern so diese, ich gönne dem Nachbar das Schwarze unter den Fingern nehmen, Geschichten, nicht? Ja, der Spitzenwinzer da, wenn sie da in der Ernte in den Winzerbedarfsshop gehen, da steht er aber auch vor ihnen in der Schlange und hat eine Tüte Tannin im Einkaufswagen. Ja? So als würde der damit jetzt sein preisgekröntes GG pimpen. Wahrscheinlich macht er einfach, das ist dann so die Info von Peter, ne? Irgendwie eine Charge Dornfelder für seinen belgischen Importeur, weil da gibt es einen Abnehmer. Ja, oder ich habe ja neulich, habe ich in einer Folge darüber erzählt, neben Sebastian Fürst gesessen, der mir auch von seinem Müller-Thurgau erzählte, den sie immer noch machen, weil es ja immer noch diese vier Leute gibt, also Händler und so, die das unbedingt haben wollen. Ja,
was sich verkauft?
Müller-Thurgau wird auch selten spontan vergoren. Ja, lohnt sich nicht. Also deswegen wirst du den wahrscheinlich auch gelegentlich mit einer Tüte Tütenhefen im Winzerbedarfsshop sehen. Heißt aber nicht, dass der Hunsrück damit vergoren wird. Ja. So, also egal, Peter ist der Zweite. Ein extrem ehrlicher Mensch, der eben gerade solche Mythen auch nicht mag, weswegen er auch gerne mal aneckt. Einfluss auf die Wein, auf seine Reputation als Weinmacher hat es nicht. Er macht aber im Moment auch gar keinen Wein. Im Moment ist er Vertrieb bei Künstler. Und der Dritte, das ist auch ein ganz spannender Winzer, das ist Bernhard Fiedler vom Neusiedler See aus Österreich, also Burgenland, der auch deswegen spannend ist, weil er ganz andere Rebsortenspiegel hat, ganz andere Art Wein zu machen ist. Das, weil die eben auch sehr viel wärmer da unten sind, die haben weniger Säure, die haben höhere pH-Werte in der Regel und deswegen ist es eine ganz andere Art Wein zu machen. Und Bernhard macht seit 2006, schreibt er seinen Blog und das ist spektakulär, weil das ist im Prinzip wie ein Praktikum im Weingut, wenn man das liest. Und er hat das von Anfang an sehr konsequent getaggt und kategorisiert, das ist ganz gut. Dadurch kannst du selbst 16 Jahre alte Geschichten, oder Quatsch, 2006, 14 Jahre alte Geschichten, mit einem Mausklick finden, weil er hat die Sachen in so schöne Kategorien gepackt, von der Traube zum Weißwein, aus Presshaus und Keller, wie entsteht Rotwein, der gläserne Wein und Wein, das sind, glaube ich, so die Geschichten. Er ist eben ein Verfechter des gläsernen Weins und hat sich wirklich komplett begleitet. Im ersten Jahr mit Weißwein und dann im zweiten Jahr mit Rotwein, weil sonst wäre es einfach zu viel Arbeit gewesen und so. Und er hatte das mit dem 2006er Chardonnay damals angefangen und den habe ich dann später auch gekauft. Und den habe ich hier 5 Jahre lang als Weihnachtswein getrunken. Wir haben mal in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass ich an Weihnachten keinen Weinquatsch machen mag. Das ist für mich ja eher so Kinderlachen-Ding und so. Und dass wir ganz lange auch Kartoffelsalat und Würstchen gegessen haben. Jetzt nicht mehr, aber da gibt es eine Folge zu. Und da war irgendwie so sein Chardonnay, der so ein bisschen Holz hat, war der perfekte Wein zur Bockwurst. Und dann habe ich später als, ich glaube 2006 habe ich dann 5 Jahre lang getrunken und dann habe ich nochmal 2011 nachgekauft. Erst als ich jetzt mit so ordentlichen Grauburgundern etc. zugeschmissen wurde, Konterflaschen vom Gummi, habe ich damit aufgehört. Und jetzt ist ja auch Schluss mit Kartoffelsalat und Würstchen. Aber das war also lange Zeit mein Hauswein sozusagen. Also 2006 liest sich so natürlich taufrisch, das ist alles noch gültig. Das Einzige, was man an der einen oder anderen Stelle merkt, ist, es gab damals keine Naturweinszene. 2006 hat, glaube ich, Frank Cornelissen seinen ersten Jahrgang gefüllt. Aber das war in Sizilien am Ätna, das war noch nirgendwo hier angekommen.
Genau, es gab noch nichts hier.
Es gab gar nichts. Genau. Und das heißt so, ich sag mal, diese Allgemeingültigkeit, die würde er wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Satz heute ergänzen, um den Hinweis, wenn man im konventionellen Bereich tätig ist, im Naturweinbereich, macht man dieses oder jenes eventuell auch gar nicht mehr. Wobei ich auf der anderen Seite, ich habe jetzt extra nochmal nachgelesen, ich es auch taufrisch finde, wie er schon in seinen ersten beiden Artikeln auch
darüber schreibt, dass das Lehrbuchwissen eigentlich dieses oder jenes will und dass es eigentlich vom Mittelweg abrät und dass das aber ein bisschen überholt ist und dass man den Mittelweg, da geht es zum Beispiel um Entrappen, Maischestandzeit etc., dass es eben zum Beispiel im Lehrbuch steht, Maischestandzeit nur ohne Rappen, sonst wird das fürchterlich bitter, weil du aus dem Holz die Bitterstoffe auslaugst. Und er dann eben sagt, wir haben auch Maischestandzeit mit Rappen gemacht. Wenn du perfekte Holzreife hast, kannst du vielleicht, geht das auch. Und er ist da sehr präzise, aber er verfällt eben nicht ins Fachchinesisch. Also
man kann es gut lesen
und
gut
verstehen. Ja, man kann es dann eben auch behalten, weil man eben, also auch zum Beispiel bei der Geschichte eben mit dem Farbstoff und so weiter, das sind natürlich alles nicht Farbstoff und Gerbstoff, sondern das sind Flavonoide und Anthocyane und so. Ja. Und das ist eben das, wenn du das an Oxford Weinlexikon liest oder wenn du das, dann musst du dir den ganzen Quatsch, und wenn dir das ein Winzer einfach mal erklärt, egal ob am Telefon oder in seinem Blog, dann lässt er den Quatsch halt weg und erzählt dir das so, dass du das verstehst.
Hast
du
es viel schneller verstanden, genau.
Ja, und dass du es auch behältst. Ja. Ne? Auch bei Bernhard ist es letztlich so ein bisschen gemein. Ich habe, dadurch, dass ich die Weine auch längere Zeit getrunken habe, mich auch zwei, dreimal mit Menschen unterhalten über die Weine und dass ich die ganz gut finde. Und ich so, ja, nee, das ist mir alles irgendwie zu technisch.
Und, beim Wein.
Ja, die Weine sind mir zu technisch so gemacht.
Man beißt so auf die Zahnräder dabei. Das.
Und da muss ich mal sagen, also die uns länger hören, wissen, dass ich ja sehr stark eben ein Verfechter dessen bin, dass wir mal nicht diese mehr vom Wein macht sich von alleine. Also Bernhard ist sozusagen da der Watzlawick der Weinszene, der eben auch ganz klar sagt, man kann nicht nicht Wein machen, indem man dir halt eben erklärt, was du, jede Entscheidung, wenn du dich entscheidest, das fängt glaube ich schon im ersten Artikel an, wenn er so ein bisschen erklärt, wenn du morgens die Traube erntest und dann zügig ins Weingut fährst und sie kommt 5 Grad kälter an, und das macht er an einer späteren Stelle. Ich habe heute mal so ein bisschen quer gelesen. Es kommt 5 Grad kälter an, als wenn du nachmittags erntest. Er schreibt da von seinem Muscat Ottonelle in der Kategorie gläserner Wein, wo er nämlich nachher 2 Chargen miteinander vermählt. Und die eine ist morgens gekeltert und die andere ist nachmittags gelesen. Anderer Wein, auch andere Vorbehandlung des Mostes und so weiter und so weiter. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wir nie erzählt haben, was man vielleicht mal zwischendurch einmal sagen muss. Also für all diese Winzer, die jetzt sagen, sie würden ihre Weine nicht schönen, das stimmt auch ganz bestimmt, glaube ich auch alles. Nur für Winzer gibt es 2 verschiedene Dinge. Einen Wein schön und einen Most schön. Ja? Also wenn du mal genau nachfragst bei denen, die Most schön heißt meistens auch nicht Most schön, sondern vorbehandeln. Wenn du also einen Winzer, der dir sagt, er würde niemals seinen Wein schön, fragst, ob er denn seine Moste nicht vorbehandelt, dann guckt er dich häufig einfach an und sagt, natürlich mache ich das, was denn was für ein Quatsch. Ja, also, das nur mal so. Und Bernhard behandelt ganz viele Moste vor und das wirkt dann immer so, als würde er schon quasi von Anfang an schön. Nee, das ist teilweise da sehr normal. Das lernt man da ganz gut. Und er erklärt das eben auch total gut, eben wie bei diesem Temperaturbeispiel und so weiter, indem er eben dir ganz klar sagt, du kannst nicht nicht Wein machen. Die Entscheidung fängt bei der Ernte an. Ja, dann Maischestandzeit oder nicht mit oder ohne, also entrappen oder abrebeln oder mit Ganztraubenpressung und. Und führt das ganz gut. Und deswegen macht er das jetzt auch schon seit 14 Jahren, weil da immer wieder mal was Neues kommt und weil er das eben wirklich parallel zu seiner Arbeit macht, manchmal dann abends um 11 da sitzt.
Ehrlich?
Ja, und das sehr gut erklärt. Doch, er ist vor allem auch noch, er ist WSET-Instructor für die Weinakademie Rust. Das heißt, die ganzen Leute, die Diplom, also Weinakademiker sind, da hat dann auch noch mal ein Viertel bei ihm irgendwie was gelernt. So. Deswegen kann er das auch so gut erklären. Ja? Und deswegen hat er da auch so ein Interesse daran, das den Leuten so zu erklären, dass sie das auch, dass das auch alles stimmt, weil er die nicht verarscht durch die Welt schicken will, sozusagen. Das sind immerhin Weinakademiker und die sagen dann eventuell irgendwann mal, das hat mir aber Bernhard Fiedler erzählt. Ne? Und so ist es genauso im Blog. Also das ist für mich eine der inspirierendsten Quellen, weil es wirklich wie ein Praktikum im Weingut ist. So, jetzt erstmal. Tschüss.
Du willst was vom Wein wissen, ne? Mhm. Das alle.
Freut mich.
Ich hatte zum Anfang gleich der erste Schluck war wie Sauerkirschjoghurt. Ja? Aber nicht in der unangenehmen Sorte, sondern irgendwie wie ein sehr schöner Sauerkirschjoghurt. Dann mit einer sehr schönen, dezenten Säure. Ganz angenehm. Mhm. Ganz zart. Ein schöner, leichter Wein.
Ja.
Also ich würde ihm jetzt nicht so wahnsinnig viel Alkohol zuschreiben. 13,5 vielleicht oder so, oder 14 maximal. Mhm. Also was schmeckt es so? Als ob er nicht so wahnsinnig unglaublich viel Bums hat. Also mit Bums meine ich wahnsinnig viel Alkohol. Ich habe zum Anfang ganz kurz an einen sehr guten Gamay gedacht, aber das war dann ein bisschen weg und dann war ich irgendwie ein bisschen in Italien.
Also ich sage immer, wie ich das sehe, mit der Leichtigkeit, ja, ich finde, so eine richtige Leichtigkeit ist es für mich nicht. Es hat so eine ätherische, so eine Eukalyptusnote, sowas. Ehrlich? Das ist sowas leicht Schwebendes, sag ich mal, in dem Sinne.
Das ist ja leicht.
Nicht, Schwebend ist ja leicht. Ja, deswegen sag ich das ja. Diese Art von Leichtigkeit, ja. Nicht die Leichtigkeit von, wenn wir den jetzt aus einem durchsichtigen Glas trinken, ist er bestimmt ganz hell oder so.
Ach so, dieses meinst du.
Also diese Art von Leichtigkeit hat er nicht, sondern er hat so diese, aber so wenig Alkohol hat, ja, 13,5 kann sein, aber ich...
Aber sie sind gut eingebunden, also merkst du, es ist ja, also nichts Störendes an Alkohol, sondern der wirkt halt sehr zart alkoholisiert. Ja, ja, also so wie ich, sehr zart alkoholisiert. Und er gefällt mir ausgesprochen gut tatsächlich. Mhm. Also bestimmt eine Flasche, die wir sehr schnell zügig
leeren
würden.
Ja.
Oder machen. Also sehr hübsch. Ich würde ihn... Ich bleib bei Italien.
Ja. Und hast du eine Idee, ob das eine Cuvée oder Rebsortenrein ist?
Ich würde eine Cuvée draus machen.
Es ist Rebsortenrein. Ja. Ich finde, es ist sogar eine sehr...
Es ist, na, jetzt bin ich gespannt.
...schöne Interpretation der Rebsorte, weil die Rebsorte... Wir haben gerade am Wochenende Weine im Glas gehabt, die hatten die nur anteilig, also Cuvées damit. Und die waren sehr, sehr fruchtig und sehr johannisbeerig und so Cassis-mäßig unterwegs und so weiter. Es ist Cabernet.
Ja.
Und es ist diese noble Art des Cabernet, die nicht so...
Nicht so schwer aufsitzt.
Nicht so schwer aufsitzt mit der Frucht. Was aber auch damit zu tun hat, wie alt ist der?
Na, der hat schon. Also der ist nicht mehr so ganz jung. Der ist so ein bisschen älter ist er schon. Mhm. So 10 Jahre.
Ja, in dem Moment fällt mir ein, ich war nicht im Nebenraum. Ich muss da schnell gleich mal hingehen. Und
das noch vorsprechen, was
der... Das noch vorsprechen, das wird dann reingeschnitten.
Und bringst ihn dann einfach mit?
Ja, mach ich dann auch.
Sehr gut.
So, wir trinken Cabernet Sauvignon 2005 vom Weingut Grenzhof Fiedler im Burgenland, Neusiedler See.
So, Sascha, hat natürlich einen Hintergrund. Es ist
ja,
Bernhard Fiedler, Grenzhof Fiedler, 2005 Cabernet Sauvignon. Und du hast recht, 13 Alkohol.
Also doch so wenig.
Ja. Ich habe den Bernhard gefragt, ich wollte unbedingt was im Podcast haben, und er sagte, 2005 ist kein ganz großes Jahr am Neusiedler See gewesen. Ja. Aber er hat ihn neulich mal getrunken.
Fiedlerjahrgang.
Hm. Hat ihn neulich getrunken und fand ihn einfach sehr gut. Und das, dem schließe ich mich an.
Ja.
Das Irre ist, sowas kostet dann bei ihm, ich glaube, der hat damals 18 Euro gekostet oder so. Er ist als Winzer, sag ich mal, weil die jetzt mit technischem Wein. Seine Weißweine haben wir immer gerne auch noch einen Schluck. Seine Weißweine sind, also die er mit Holzeinsatz macht, finde ich besonders gut. Zum einen der Chardonnay. Er hat früher auch einen Wein namens Mörbisch Weiß gemacht. Ich weiß nicht, ob er den noch macht, weil die mittlerweile auch das Leiterberg-Duck bei sich eingeführt haben. Die haben ja diese Duck-Geschichten. Auch das kann man, die Entstehung dessen, kann man auf dem Blog mitverfolgen. Denn damals gab es das schlicht noch nicht, als wir angefangen haben, miteinander zu kommunizieren, zu korrespondieren sozusagen. Und beide Weine haben mir immer gut gefallen. Der Mörbisch Weiß war, glaube ich, eine Cuvée aus Weißburgunder und Chardonnay. Vielleicht noch ein bisschen Muskat dabei oder so. Beim Blaufränkisch, das hat mir zwar gut gefallen, aber da muss man mal sagen, die Nachbarn sind dann halt Triebaumer und Prila. Da ist er dran, aber nicht bei. Also da kommt er hinten dran. Und wo er aber eben wirklich spitze ist, ist Cabernet Sauvignon. Er hat da schon den Sortensieg Falstaff und ich glaube auch Gomio. Ich kenne die österreichische Wein-Guide-Szene nicht so, aber da ist er regelmäßig mit dabei, österreichweit sozusagen. Also da muss er niemanden fürchten. Und das finde ich auch, das ist jetzt nicht der erste Jahrgang, den ich von ihm trinke, ich finde, das ist regelmäßig Hammerstoff, der eben dann auch noch sehr preisgünstig ist und wie wir jetzt sehen, auch hervorragend reift.
Ja, schön, das ist nicht super.
Aber ich will nicht auf Cabernet kommen.
Aber es ist hübsch, sehr hübsch.
Ja, wenn man es weiß.
Es hatte so viel Sauerkirschen zum Anfang.
Mhm. Na gut, das ist letztlich wie bei deinem 10er, den du mir neulich eingeschenkt hast, der sich den Muff aus den Klamotten schenken musste.
Ja.
Also du hast ja gesehen, es hat plopp gemacht. Der Korken war so ein Drittel durchnässt, aber der Wein hatte einen Füllstand, der war so voll, dass noch Wein mit rausgekommen ist. Ich musste erst mal auf zur Seite springen, weil mit meinen hellblauen Sommerklamotten hier, das war knapp.
Sehr gut. Ja, freut mich. Danke. Auch hier ist es wieder... Mal wieder eine lustige Sache. Es passt zu dem, was Felix gerade erzählt hat. Wir trinken jetzt einen Wein von Prüm aus dem Jahr 2003. Wen in der Sonnenuhr? Spätlese. Und mal gucken, es könnte theoretisch sogar ein Wein zum Nagern sein. Aber wir wissen nicht, wie wir oft daneben liegen.
Beschlagene Gläser. Das ist bestimmt ein Rotwein. Ein Glühwein.
Ja.
Was ist denn das für eine Nase? I like the smell of jet fuel in the morning.
Könnte noch ein bisschen wärmer werden, aber dann ist gut. Bestimmt. Ihr wisst es noch, wir haben ja letztes Mal geworben für unseren Insta-Blindflug, den wir ja am Sonntag machen. Jetzt nächster Sonntag, wollen wir uns noch einmal dran erinnern, und den Dienstag drauf auch nochmal. Und wir hatten natürlich unser Blindflug-Rettungsdinner für den Parkstern. Mhm. Und das war ziemlich erfolgreich.
War eine tolle Sause.
War eine tolle Sause, könnte man auch sagen. Wir haben es uns wirklich gut gehen lassen. Wir haben sehr gut gegessen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgeguckt habt, ob ihr uns auf Facebook und Insta ein bisschen verfolgt habt. Ich kann euch ja mal kurz, nur noch mal, damit ihr wisst, wie gut wir es hatten, kurz sagen. Wir können es ja mal aufzählen, was wir sozusagen hatten, zu welchem Gang wir welchen Wein hatten und ob es uns denn wirklich gut ging. Ich so, hilf mir ein bisschen, wenn ich mit dem Wein durcheinander komme, aber ja. Ich glaube, das kriege ich hin. Wir haben ganz harmlos angefangen mit einem Lado.
Erstmal haben wir angefangen mit zwei
Magnums Sekt.
Vom Weingut Strauch, also Sekt, Manufaktur Strauch.
Das haben wir noch draußen auf der Terrasse getrunken.
Die erste,
in der Sonne.
Ja, die erste.
Das war super.
Ja, und den letzten Schluck dann am Tisch. Man musste ja mit Maske zum Tisch gehen, deswegen war das auf der Terrasse natürlich angenehmer.
Der war sehr gut.
Das war das eine, er war sehr gut, aber vor allem hatte der auch eine schöne Geschichte. Aber ich schreibe da nochmal was im Blog drüber. Das war der einzige Wein, der nicht aus unseren Kellern kam. Danke nochmal an Familie Strauch-Weißbach. Genau. Die haben den gesponsert, weil wir keine Großflaschen Schaumwein hatten.
Null. Ich hab auch heute nochmal geguckt, da ist nichts. Nee, keine Großflasche Sekt oder Shampoos oder sowas.
Und das ist halt das Besondere, ist halt, das ist einer der seltenen Spitzensekte in Deutschland, Rosé, die 100% weiß gekeltert ist, 100% Chardonnay versektet und dann mit Rotwein dosiert. Also ganz leicht lachsfarben, was ja eigentlich sonst exklusiv in der Champagne gemacht wird.
Haben alle ganz schön geguckt, als du das erklärt hast. Und alle waren so ein bisschen,
Genau. Das war der Sinn und Zweck des Ganzen. Ja. Und dann schmeckt er auch noch ziemlich gut.
Tja, zum Wohl. Ich muss noch mal einen Schluck trinken. Hier ist das immer noch tief beschlagen. Dann haben wir natürlich ganz, ganz, ganz zart angefangen mit dem Lado. Fischrogen, grüner Spargel, Schafgarbe und Knäckebrot. Und dazu gab es einen wirklich dezenten Einstiegswein, ein ADL.
Ja, ADL Magnum 2008.
Der erste ADL,
in diesem neuen Modus mit den Versteigerungs-Magnums gemacht wurde. Ich fand den granatenstark.
Granatenstark ist der richtige Ausdruck. Also es war wirklich unglaublich gut.
Mit ein, zwei Leuten diskutiert, die da waren, die auch den Neuner kannten. Aber einer war ja auch mit bei dem Blindflug-Event letztes Jahr im Herbst und einer war ein privater Freund von uns. Und die kannten beide 9.
Ja.
Und da haben wir schon heiß darüber geredet, ob 9 jetzt besser ist. Ich finde 8 fast noch besser. Also wir reden hier darüber, dass...
Zwischen sehr gut und sehr gut.
Wir reden so zwischen 95 und 98 Punkten. Mhm. So in dem Bereich sind wir. Zur vollständigen Perfektion fehlt nicht viel, aber bei dem 8er vielleicht ein bisschen der Druck, beim 9er vielleicht ein bisschen der Zug, aber ganz witzig.
Aber ganz lustig fand ich ja, dass wir danach zu unserer Hummercremesuppe in Cognac im Bierglas serviert. Mhm. Das war eine große Portion.
Mit Strohhalm.
Mit Strohhalm. Gab es dann einen Wein, bei dem tatsächlich, der hat vielen, die da waren, besser geschmeckt.
Als alle anderen Weine.
Ja. Es waren Hermann Löwenstein, UNR,
2.8
auch, weil ging irgendwie so durch mit 2.8, blieb eine Weile so.
Ja.
Der war sehr gut, der hat auch wahnsinnig gut tatsächlich, also wenn ihr uns hört, habt ihr wahrscheinlich ja schon ein, zwei Mal gehört, dass jetzt das nicht immer so funktioniert bei uns mit Hermann Löwenstein.
Nee, das ist nicht unser Lieblingswein.
Also nicht immer.
Ja. Gerade weil es nicht so gut reift, aber
dieser
Wein ist wirklich sehr gut gereift gewesen für... Ein 8er war er erstaunlich breit, was aber dann wiederum bedeutet, dass er für Hermann Löwenstein erstaunlich schlank war. Also weil die Weine werden ja zu opulent in der Reife, das ist ihr größtes Problem.
Aber es war halt super, weil es extrem gut zur Hummercremesuppe passt. Das war wirklich erstaunlich. Also wie sehr
das die war nicht erstaunlich, haben. Das war mein Food Pairing. Ja, also das muss ich jetzt mal ganz kurz nochmal ansagen.
Es war trotzdem erstaunlich. Der hat tatsächlich vielen besser geschmeckt als der für mich viel bessere.
Ja.
ADL am Anfang.
Also außer den 5 Freaks hat er allen besser geschmeckt.
Das stimmt.
Als der ADL.
Ja. Das stimmt, ja.
Außer den 5 Freaks hat aber auch der Tischwein, alte Reben 2009 von
Tarnisch. Der dann genau dazwischen kam.
Ebenfalls fein herb, 13 Gramm Restzucker.
Der war auch gut.
Der war natürlich, aber die Magnum hat mal 38 € gekostet. Also das ist jetzt nicht der Rede wert. Aber das Interessante fand ich, dass die Leute sich auch nicht daran gestört haben. Sie wussten, dass die beiden Weine nicht trocken sind. Es gibt ja ganz häufig so die Stiff Upper Lip, die sagen, ich trinke nur trocken. Das war dann nicht. Und wenn das man stimmt, sich dann einmal ja überwinden kann, dann findet man den Zucker anscheinend doch ganz gut. Aber das mit der Hummersuppe, das hat natürlich schon echt gut
gepasst. Das hat super gepasst. Das war auch wirklich extrem lecker. Dann haben wir so ein bisschen diesen Tischwein zwischendurch gehabt. Dann gab es so einen kleinen Mikroburger. Zu dem kleinen Mikroburger haben wir dann in den Kammerberg, auch 2008, als ob wir uns abgesprochen hätten vorher, vom Weingut Becker getrunken. Ein Pinot, das war ein roter. Auch hier lässt sich nicht viel sagen, außer großartiger Wein.
Perfekte Flasche.
Perfekte Flasche, war alles wirklich toll. Ja.
War für einen der Freaks der Wein des Abends. War, wie ich fand, hatte so eine leichte Teernote. Hätte man auch für einen Barolo halten können, was aber ja bei einem Pinot kein Negativurteil ist. Vor allem, weil er hatte eben überhaupt keine kitschige Frucht. Er hatte Frucht, aber die war gar nicht süß.
Die war gar nicht süß und kitschig.
Die war da, genau. Also ich sag mal, die Entscheidung oder den Weg dahin zu sagen, das ist mein Lieblingswein des Abends, den kann ich voll nachvollziehen, wenn man das mag. Und ist damit sicherlich auch burgundischer, in dem Sinne, im Idealbild deutscher Winzer, die ja Burgund immer als fruchtfern irgendwie definieren. War da sicherlich burgundischer als der andere, den wir hatten, den wir eigentlich nicht hatten.
Also kommen wir gleich dazu. Genau, dann gab es einen Lemsorbet so zwischendurch als Neutralisierer. Und dann kam
das gab es, weil wir ja von Rot wieder zurückgingen auf Weiß.
Genau. Und dann kommt jetzt eigentlich unsere eigentliche Geschichte des Abends. Dann gab es Wels mit Vanille-Sepia-Juice, Mairübe und Sauerklee. Geile Kombination auch wirklich. Also die Kombination der Beilagen war unglaublich gelungen.
Weltklasse.
Und dazu sollte es geben einen aus der Magnum 2012 kommenden Huber Schlossberg Chardonnay.
Ja.
Wunderbar, schönes Etikett, gute Flasche, sah toll aus. Und beim Aufmachen, also ich war vorher da und habe die Weile aufgemacht und auf Kork geprüft, damit wir nicht uns in die Nesseln setzen. Ich habe die im Keller aufgemacht. Schön. Damian hat oben Kapsel abgeschnitten. Korkenzieher rein, Korken raus. Und beim Korken rausziehen gucke ich auf den Korken und denke, jetzt ist aber ulkig.
Der ist ja ganz dunkel.
Der ist total dunkel. Was ist denn das? Da ist einiges. Und dann kam aus dieser wunderbaren Chardonnay-Flasche ein Pinot raus.
Rotwein.
Also wir nehmen an, dass es ein Pinot ist. Er hat doch wirklich. Also
es war ein wunderschöner Pinot. Ich würde sagen, es war ein Pinot und ich denke, es war auch ein Pinot vom Weingut. Wenn du einen Wein fälscht,
Dann fälschst du ja nicht
einen Weißwein, indem du einen Rotwein reinfüllst. Das ist ja Quatsch. Genau. Das ist ein ganz klarer Fall von falsch etikettiert.
Ja. Also war auch, wir haben es nochmal geprüft, der Korken ist original direkt vom Weingut und die Etikettierung.
Genau, du bist ja mit dem Weingut in Verhandlung oder nicht Verhandlung, in Gesprächen, weil wir haben gedacht, naja, ganz einfach, klar, es ist Schlossberg Pinot.
Genau. Aber Schlossberg Pinot war es in dem Fall leider auch nicht, weil Schlossberg Pinot wurde 2012 nicht in Magnums gefüllt.
Ist klasse, ne? Ja, das ist so eine Sherlock-Holmes-Geschichte.
Irgendwas wird es schon sein.
Rudy Kernavanian irgendwie lässt grüßen, so, genau. Der dann irgendwann einen Wein gefälscht hat, den es gar nicht gab. Und genau. Damit darüber ist er dann gestolpert.
Aber wir hatten Glück, das hatten wir schon quasi im Keller beschlossen, zum Wels geht auch ein Pinot. Und es hat tatsächlich auch wunderbar gepasst.
Ich bin manchmal froh, dass ich ein Buch geschrieben habe. Das ist gedruckt, das ist nicht nachträglich manipuliert. Man kann das genau sehen, da steht drin. Ich bin ja eigentlich ein Verfechter, Rotwein und Fisch ist scheiße. Ich finde dieses Pseudorubellentum finde ich gruselig. Ja. Aber Schwertfisch und Wels sind Fische, zu denen ich regelmäßig Pinot trinke. Ja.
Und es hat auch wirklich gepasst. Und der Pinot war wirklich auch großartig. Ich fand ihn ehrlicherweise sogar
besser als den Becker. Ich auch.
Ja? Der war ein Tick fruchtiger, aber auch nicht kitschig. Ja, war ein Tick fruchtiger, halt nochmal eine bessere Säure. Es war wirklich ein toller Wein.
Also, ich mag ja diese Frucht. Ich bin ja auch nicht, also deswegen habe ich ja gesagt, fruchtfern. Dieser Burgund-Diskussion kann ich ja nicht so richtig folgen. Also ich fand den auch besser.
Ja, großartiges Stück. Auch wenn es überraschend war. Wie gesagt, also immer noch. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Dann haben wir sehr schön zweierlei Reh gegessen. Rosa Rücken und zart geschmorte Keule. Dazu gab es eine Magnumflasche La Chapelle aus dem Weingut
Jabulet.
Manchmal ist es mit dem Sprechen nach zwei Ecken, sprechen wir so einfach. Aus dem Jahrgang 96.
Genau.
1996, nicht 1896, sondern 1996. Die auch perfekt gereift war.
Die war perfekt gereift.
Das war wirklich
für mich viel besser geschmeckt als die 93 Parker-Punkte. Ich fand den sehr elegant.
Ich auch.
Und wir haben zusammen, was haben wir denn neulich beim Gänseessen getrunken? Oh, wir haben ihn ja schon mal getrunken.
Genau,
auch aus der Magnum.
Es war ein Jahr früher. Später,
97. Und da war Sascha ja, Sascha hat ihn ja letztes Jahr auf seiner Liste der 10 schönsten Weine gehabt und ich habe den ja nicht mitgetrunken. Ich habe ja nach einem Probeglas gesagt, ich nehme hier den leckeren Italiener, weil mir das gar nicht gefallen hat. Deswegen war ich auch gar nicht so darauf eingestellt, dass mich das jetzt flashen würde.
Aber
das war richtig, richtig elegant.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Ja. Da muss man mal wieder feststellen, also diese Nummer mit den Magnums macht tatsächlich schon manchmal...
Vielleicht ist es das, aber es ist natürlich auch einfach ein anderer Jahrgang.
Ja, das stimmt.
Es waren tatsächlich meine ersten beiden Chablis. Nee, das werden nicht meine letzten beiden gewesen sein. Weil nee. Wir haben ja mal gegoogelt, man kriegt erstaunlich günstig.
Ich habe
ja 100 bis 150 für die Eintel. Genau. Auch aus guten Jahren, solange nicht 100 Parkerpunkte dran klebt,
genau.
Ist das immer einigermaßen bezahlbar.
Aber ich habe ja noch ein bisschen.
Genau.
Ja.
Also hat mich mit dem Wein versöhnt.
Sehr gut. Fand ich gut. Da sind wir doch schon mal.
War für viele auch der Wein des Abends. Ja. Wir haben eigentlich nach Rot und Weiß getrennt. Also bei
Rot war,
Rot
genau.
war es vor ja. allem, insgesamt war der Heimann Löwenstein immer noch überlegen, aber Rot war das für die meisten.
Dann hatten wir noch, zwischendurch gab es noch als Tischwein den 2012er Côte Rodie von Guigal.
Ja, und da habe ich eine Moderation gemacht und ich habe gesagt, weil die dann nebeneinander sind, beide rohen, und ich habe gesagt, das ist so ein bisschen wie der prollige Bruder, der gerade aus dem Fitnessstudio kommt.
Ja, ja.
Genau so war das, ein bisschen das aufgepumpt, ja, genau. Ein bisschen
Aber gut. Es war also wirklich.
Ja, war aber für mich ähnlich wie damals, ja. als wir Krug gegen Dom Perignon getrunken haben. Ist so, dass ich sagte: Boah, das ist aber wirklich rustikal.
Aber natürlich auch ein Riesenpreisunterschied in dem Fall.
Wa? Ja, aber es also kostet ja immer noch. Was kostet ja Eintel von dem? Auch über, weit über 20, oder?
Ja, ja, 40, irgendwie sowas. Ich glaube, um die 40. Das, ja, das ist dann schon nochmal.
Also es gibt auch da oben, Côte Rodie ist natürlich eine teure Ecke, aber es gibt auch da oben in der Nordrhone dann jede Menge Weine, die Hälfte kosten und besser sind.
Und dann gab es noch hinten dran, weil wir uns nicht zusammenreißen konnten, gab es noch mal ein 2004er Labazetta vom Weingut Maßalter. Die mag ich ja sehr.
Den 2004er. Gab es aber nicht hinten an den dran. Vorher gab es noch ein Bordeaux.
Ach, da gab es noch
wieder
den Bordeaux.
Wieder aus meinem Keller. Ich hatte keine Magnum, deswegen hatten wir 2,5 Bossijou Becourt, also Premier Grand Cru Class von Saint-Emilion. Ich hatte dafür extra die Holzkiste geknackt. Ich habe da eine 12er-Kiste von und war sehr, sehr glücklich anschließend, dass ich noch 9 Flaschen habe. Denn das fand ich auch sehr gut. Das war so ein Männerwein mit sehr viel, da war wirklich viel Frucht und
stimmt,
dann noch so ein bisschen kräftig Tannin unten drunter.
Aber den fand ich ja als Nicht-Bordeaux-Trinker, fand ich auch gut. Also den fand ich wirklich sehr trinkbar, also im besten Sinne trinkbar. Der hat richtig gut geschmeckt und lief toll den Gaumen runter. War richtig schön, ein toller Wein. Also kann man ja nicht meckern.
Also der hat ja auch 70 Euro oder so gekostet.
Ja.
Ne? Da hast du auch die Hoffnung, dass das wirklich auch ein bisschen was bringt. Vor allem, wenn du dann eben noch auf 9 Flaschen sitzt. Aber das ist eben
das auch
so
ein trinken. Wein.
Ja. Ja, und dann kannst du auch noch weitere 10, 15 Jahre mindestens. Also
der macht nicht schlapp. Nee, der macht nicht schlapp, das glaube ich auch.
Ja. Dann, der Maßalter und dann kamen wir zu den Süßen.
Dann gab es die Nachspeise. Zur Nachspeise hatten wir dann die Magnum von Jojos Christoffel Junior.
Das war auch eine lustige, also ein seltenes Glück für den Moderator sozusagen. Der Uerzinger Würzgarten ist eine Lage, der viele Menschen nachsagen, dass sie nach Erdbeeren mit Sahne schmeckt.
Ja, und es war wirklich so.
Es war krass so.
Ja.
Wenn du das so ansagst und das stimmt dann nicht, hätte ich das gesagt, bevor ich es probiert hatte. Und dann ist es nicht immer blöd, aber da kam echt blau rein, weil so Leute, das ist ja wie Campino und so. Und also das passte sehr, sehr gut.
Das passte wirklich toll.
Da waren noch Erdbeeren im Dessert, das war auch a match made in heaven.
Ja. Und dann kam das Eiswein-Roulette mit einem Ausfall an meiner Seite. Ich habe einen kleinen Korken nicht erkannt, einen Korkfehler
nee, sozusagen. Hattest du den geöffnet?
Ach, ja. Ja, ich hatte ihn geöffnet, aber ich habe an dem Fall bei den Eiswein, weil es so kleine Flaschen waren, nur am Korken gerochen.
Ja, das nützt halt nichts. Das kann immer schief gehen.
Ja, ja.
Und
na,
vor allem
bei denen nicht probiert, bei den kleinen.
Das aber ich sag dir mal, was dich vielleicht tröstet, diese Weine überdecken den Kork auch unmittelbar nach dem Öffnen gern. Das hättet ihr, also zum Glück hast du nur gerochen, eventuell hättest du auch noch probiert, dann wäre es noch peinlicher sozusagen.
Da hat doch einer probiert, da fehlt doch ein Schluck.
aber da soll, also so ein 100 Gramm Restzucker-Ding, der schluckt eine ganze Menge, den musst du, glaube ich, erstmal 5 Minuten atmen lassen, bevor du weißt über Kork. Mhm. Zeit hattest du ja eh nicht.
Ja, und wir hatten jetzt ja zum Glück, hattest du ja mehrere dabei, wir hatten ja so ein bisschen Roulette, das heißt, also es ging keiner so richtig schlecht dabei aus, dass der nicht gut war.
Ich hatte mir Handschuhe angezogen, also so Latex-Handschuhe, und hatte dann mir die Augen zugehalten und habe dann so ein bisschen Roulette gespielt, habe die dann so in die verschiedenen Tische geschoben, also in die Richtung, die Kellner haben sie dann hingebracht, weil Corona. Weil wir ja von 25 bis 80 Euro für die Halbflasche unterwegs waren. Ja, da hat der 60 Euro war das, glaube ich, der dann Kork hatte. Aber es passiert auch da, die sind nicht alle geworden. Also wir hatten ein paar, die früher gehen mussten, weil der Babysitter nicht mehr konnte. Die hatten wir schon mit einem eigenen Eiswein nach Hause geschickt. Und da haben wir dann den Schraubverschlossenen genommen. Der kostete nur 25, aber ich meine, es war auch von Hexhammer, also dem Eiswein-Spezialisten an der Nahe. Insofern auch gutes Zeug.
Und dann blieben die anderen über und dann
haben ich wir fand, das. Ich fand tatsächlich, ich hatte den Corel, die ja. lange Goldkapsel.
Ja.
Den fand ich sehr gut. Ich habe noch ein paar andere Bilder. Ich fand den tatsächlich am besten von denen, die ich probiert habe. Der war ja. sehr, sehr
ein Corel, Jakob Schneider und toll. Viermal.
Ja, Hexam. Also es war großartig. Das lief wirklich wie flüssiges Gold, die Kehle ja. runter. Das war echt schön. Und dann haben wir noch ein bisschen was danach aufgemacht. Wir hatten noch
kleine Aftershow-Party.
Kleine Aftershow-Party sozusagen.
Mein lieber alter Freund Guido, der extra aus Hamburg mit seiner Frau angereist war und hier Corona-kompatibel unser Gästezimmer hatte. Wir haben ja hier zwei Etagen.
Das heißt, können wir so aus dem Weg gehen.
Der hatte Smith & Lafitte Rouge 2000 mitgebracht.
Sehr schönes Teilchen, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, also wirklich
das
sehr,
ist
sehr gut.
Wirklich und ein toller
Mann. Was hat er gesagt? Der hat gar nicht so viel bezahlt.
Ich glaube 90 Euro hat er ihn ersteigert vor kurzem.
Also das ist wirklich... Also das ist ein Schnäppchen für das, ja. was das war, was wir aus dem Glas kamen.
Das hat sich da nahtlos eingefügt, wirklich.
Und dann hat er noch was Süßes bei.
Eine BA von Ansgar Klösserath.
Die hat mich nicht so wahnsinnig überzeugt,
die
ehrlicherweise.
Die war einfach nicht gut. Ja. Die mochte kaum jemand. Ich glaube, da hattest du Schwierigkeiten bei 10 Leuten, eine einfache BA-Flasche auszuteilen. War dann bitter.
Ja,
Die Botritte war nicht sauber.
Genau, das war nicht schön, also, ja. Und dann hatte ich noch einen Australier bei, ein Torberg De Factor 2010.
Der war lecker.
Der war auch lecker. Das war lecker. Australisches Weinchen. Also der hat mir viel schlimmere Australier. Ja. Der war echt schön. Und dann gab es zum Schluss noch Bier.
Dann gab es noch ein Bier.
Ein, zwei und dann war Schluss.
Das war schön.
So, und jetzt zum Wein.
Ja, das ist wieder, ich würde denken, es ist eine fruchtsüße Spätlese. Riesling. Es würde mich noch nicht mal wundern, wenn das Josef Christoffel Junior ist.
Nicht ganz, aber fast nah dran.
Aber wir sind, also ich würde denken, es ist eine fruchtsüße Moselspätlese, um die 8 Jahre alt. Vielleicht, ja, bei fruchtsüß geht es. Also sie hat noch nicht so richtig fette Alterungsnoten. Sie hat ein bisschen Petrol, ganz bisschen, aber das können die auch schon nach 5 Jahren haben. Also ich würde mal so sagen, so 8 bis 10 Jahre alt, Mittelmosel und Prädikatspätlese.
Super. Also das meiste stimmt, Prädikatspätlese stimmt, Mosel stimmt, 2003 ist es.
Ah ja, okay, warmes Jahr, kann man wieder anders, ja.
Ja, genau. Mhm. Und es ist ein Prüm, wenn in der Sonnenuhr.
Ja, schön.
Hat heute wieder schön dazu gepasst, ja. zu deinem Vorgespräch vorhin mit den anderen. Es war so ein Sommerteil heute.
Ja.
Ich dachte, so ein Sommerteilchen, 2, 3,
geht das gut. Das ist eine sehr gute Idee.
Ja.
Dankeschön.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.